Das hat einen guten Grund. Es geht darum, Jesus in unserer Stadt zu begegnen. Das habt ihr schon auf dem Predigtzettel vorne drauf gelesen. Mit offenen Augen überhaupt durch diese Stadt zu gehen und zu sehen, wo wir mit Gott und für Gott Dinge entdecken und dann auch tun können. Darum soll es natürlich nicht nur heute Morgen gehen, sondern vor allem dann ganz praktisch, wenn der Gottesdienst wirklich anfängt, nämlich wenn wir hier rausgehen. Aber eigentlich hätte ich ja schon gern so jemand dazu befragt, einfach jemand, der diese Stadt kennt, jemand, der vielleicht schon manche Ideen hat, so wo man da Jesus entdecken könnte in dieser Stadt. Jemand, der sich wirklich gut auskennt in Freudenstadt. Aber ich habe so den Verdacht, dass wir da gar niemand haben. Dass wir unsere Stadt vielleicht gar nicht so wirklich gut genug kennen. Ich meine, also Fragen hätte ich genug gehabt, so ungefähr 200 Stück. Aber ich weiß nicht, ob wirklich die Antworten da gewesen waren. Und deswegen machen wir das anders. Deswegen kriegst du jetzt die Fragen in die Hand. So ganz praktisch, nicht zum heute, hier heute Morgen beantworten. 200 Stück schon gleich gar nicht. Aber vielleicht zum Mitnehmen und diese Woche mal durchlesen. Dir mal überlegen, was du denn geantwortet hättest auf diese Fragen. Und vielleicht bei der einen oder anderen doch auch mal stutzen und sagen, das weiß ich gar nicht. Und vielleicht mal mit offenen Augen durch unsere Stadt zu gehen, zu sehen, neue Dinge zu entdecken, dir vielleicht auch von Gott neue Dinge zeigen zu lassen. Wir haben so schon so ein Stück weit ein Talent entwickelt, so in unserer Stadt zu leben und ganz vieles überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Du wirst vielleicht verblüfft sein, manche Fragen davon sind vielleicht etwas seltsam auf den ersten Blick. Da lohnt es sich vielleicht mal drüber nachzudenken, warum denn das überhaupt eine interessante Frage wäre. Und warum ich die seltsam finde. Kurz, ich habe 200 irgendwas Fragen zusammengestellt. Das heißt, eigentlich habe ich das nicht gemacht, sondern das war das ursprünglich das Institut für Designforschung. Die haben nämlich unter dem Titel Meine, deine schönste Stadt der Welt eine Studie über Merkmale urbaner Lebensqualität veröffentlicht und haben dabei diese Fragen gebraucht. Aber ich dachte, die sind ganz gut. Und deswegen kriegst du die jetzt in die Hand. Ich habe unseren Türdienst vorher gebeten, dass sie mir dabei helfen. Ich wollte die auch ganz bewusst nicht vorher austeilen, damit ich dir erst erklären kann, um was es da geht. Aber ja, ihr dürft die einfach schön durchgeben, irgendwie verteilen, dass die bei euch ankommen. Und wie gesagt, denk mal die Woche drüber nach. Was ich dann gern nächsten Sonntag tun möchte. Also ich werde niemand die 200 Fragen stellen am nächsten Sonntag. Ich werde auch nicht irgendwie so wie in der Schule das abfragen wollen, so hast auch deine Hausaufgaben gemacht. Was mich einfach interessieren würde am nächsten Sonntag ist, ob es Leute gibt, denen Gott was Neues gezeigt hat hier in unserer Stadt. Was dir vielleicht vorher nie aufgefallen ist. Wenn du diese Woche mit offenen Augen durch die Straßen gegangen bist und vielleicht auch mit diesen Fragen im Kopf. Vielleicht hat ja Gott dann zu dir geredet. Das wäre dann interessant zu hören, weil wenn Gott redet, da sollte man immer zuhören. Darüber will ich dann nächsten Sonntag mit wem auch immer gerne reden. Das jetzt ist nur die Vorbereitung dazu. Du kannst jetzt sicher nicht alle 200 Fragen jetzt auf die Schnelle durchlesen. Das ist ja gar nicht wichtig. Vielleicht nimmst du einfach mit nach Hause, tust sie halt irgendwo hin, wo du sie wieder findest und immer wieder siehst diese Woche und wo du dann drüber nachdenken kannst, was denn die Antwort ist. Ich weiß auch nicht, ob ich die Antwort auf jede so spontan wüsste. Wichtig für uns heute Morgen, und das ist klar, ist und bleibt das Wort Gottes. Das haben wir gerade gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Der Text war ja ziemlich bekannt. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ist uns doch eigentlich geläufig. Weiß auch nicht, ob man da so furchtbar viel Neues dazu sagen könnte. Aber vielleicht braucht ja Gott manchmal auch nicht was Neues, sondern einfach eine Wiederholung, um zu mir zu reden. Vielleicht muss ich ja was noch einmal hören, damit ich es dann endlich verstehe. Jesus erzählt diese kurze Geschichte im Zusammenhang eines Streitfalls, so ganz üblich. Wieder haben ihn mal die Gesetzeslehrer und die Pharisäer rausgefordert. Eine theologische Diskussion steht an und Jesus dreht die Frage rum und antwortet mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die zum Nachdenken bringt, eine Geschichte, die dem Zuhörer damals und dann vor allem auch mir heute, denn es ist ja Gottes Wort auch an mich heute, die Frage stellt, mit wem identifiziere ich mich eigentlich in dieser Geschichte? Beziehungsweise, mit wem will ich mich identifizieren in dieser Geschichte? wer die Geschichte, wem die geläufig ist oder wer vorher gut aufgepasst hat, für den ist die Antwort natürlich einfach. Man möchte sich ja idealerweise mit dem barmherzigen Samariter identifizieren in der Geschichte, denn der ist ja der Held des Ganzen. Ja? Also wenn man das heute erzählen würde als Gleichnis auf unsere Lebensweise, um zu sagen, ich beschreibe jetzt mal, wie die Volksmission Freudenstadt ihren Glauben ganz praktisch lebt in der Stadt, und dann würde jemand diese Geschichte erzählen, um das illustrieren, dann wäre ich schon gern der barmherzige Samariter eigentlich. Ja? Aber das legt ja dann die Frage nahe, so warum? Was hat denn der barmherzige Samariter richtig gemacht und was haben die anderen falsch gemacht? Was ist denn das Entscheidende? Ich möchte eins vorausschicken, diese Geschichte, die Jesus erzählt, wie viele Geschichten Jesus erzählt, besticht ganz bewusst durch ihre Einfachheit. Es geht nicht darum, da jetzt wahnsinns große theologische Theorien reinzulesen. Es gibt zu dieser Geschichte keinen kulturellen Hintergrund, den wir erstmal 3 Stunden lang erklären müssten, damit man die verstehen kann. Die Geschichte ist kurz und bündig und das ist von Jesus so gewollt. Die Geschichte ist einfach und eigentlich ganz logisch. Sie zwingt am Ende den, der sie gehört hat, in dem Fall den Gesetzeslehrer und vielleicht hoffentlich auch mich, eine absolut naheliegende Antwort zu geben, über die man gar nicht groß streiten kann. Es kann nämlich nur diese Antwort geben. So hat Jesus diese Geschichte bewusst erzählt. Es geht jetzt also gar nicht darum, hier komplex zu erklären, warum das so besonders ist, von Jerusalem nach Jericho runterzugehen. Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass dort Wüste ist und ziemlich heiß. Und wenn man da alleine rumliegt, von Räubern zusammengeschlagen, ist es nicht unbedingt vorteilhaft für die Gesundheit. Aber das ist ein kleines Detail, um das noch zu wissen, den Leuten damals war es sowieso geläufig. Es geht nicht darum, irgendwelche großen Diskussionen jetzt zu machen, was im Grundtext das Wort für Mitmensch bedeuten könnte oder nicht. Die Luther-Übersetzung übersetzt es mit Nächster. Es geht nicht darum, hier irgendwie ganz tiefgründig irgendwas zu verstehen, was ich beim oberflächlichen Lesen nicht begriffen hätte. Die Geschichte, die liegt eigentlich klar auf der Hand. Und gerade das ist es, was diese Geschichte so stark macht. Was macht er denn richtig, der Samariter? Und die anderen falsch. Eigentlich ist es gar nicht kompliziert, was dieser Mann tut und was die anderen lassen. Nämlich dieser Mann, das Erste, was er macht, ist einfach, der guckt hin. Der sieht die Not. Das ist eigentlich brutal einfach. Der hat nicht erst studieren müssen, um das zu machen. Das ist nicht Nobelpreisverdächtig oder so, was er macht. Dieser Mann befindet sich auf einem Weg in der Wüste, weit und breit kein anderer Mensch zu sehen, und da liegt einer am Straßenrand, der ist verletzt. Und der geht nicht vorbei, sondern der hilft. So einfach ist eigentlich der Inhalt dieser Geschichte. Und so eigentlich selbstverständlich ist der Inhalt der Geschichte. Naja, bis man sieht, dass es andere gibt, für die das wohl doch nicht so selbstverständlich war. Ich möchte ja gerne was lernen aus dieser Geschichte. Ich möchte gerne der Held sein. Ich möchte gerne mich herausfordern lassen, richtig zu handeln. Und das heißt, das Erste, was ich lerne aus dieser Geschichte, ist einfach, ich nehme meine Mitmenschen wahr. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich gehe mit offenen Augen auch durch unsere Stadt. Wer ist denn da überhaupt? Wer ist da unterwegs? Wer braucht denn Hilfe? Die Gelegenheiten sind eigentlich oft offensichtlich. Und wir schaffen es trotzdem so oft dran vorbeizugehen und gar nicht zu kapieren, wo denn unsere Hilfe nötig wäre und angebracht. Diese Geschichte antwortet auf eine Frage des Gesetzeslehrers. Also die Urfrage war ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu beantworten? Die hat er theologisch richtig beantwortet. Das stimmt Jesus ihm auch absolut zu mit diesen Textzitaten aus dem Alten Testament. Und dann bringt ja dieser Gesetzeslehrer, um sich selber zu verteidigen, der fühlt sich jetzt schon angegriffen. Bringt er noch einmal eine Frage, nämlich wer ist denn mein Mitmenschen? Und eigentlich ist diese Frage ja eine Frechheit. Als ob man sowas fragen müsste. Wer ist denn mein Mitmensch? Aber wie oft leben wir als Christen und wir wissen genau, wir kennen diese Geschichte und wir wissen um den Auftrag Gottes und alles. Und wir sagen Dinge wie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt konkret helfen könnte. Wenn Gott mir eine Gelegenheit zeigt, dann würde ich ja was tun. Hoffentlich macht er das bald. Die Frage, wer ist denn mein Mitmensch, ist ganz ehrlich gesagt lächerlich. Und das zeigt die Geschichte. Der Samariter in der Geschichte braucht sich genauso wenig wie der Priester oder der Levit fragen, wem er da jetzt helfen könnte. Es ist ja nicht so, dass da 10.000 Verletzte rumliegen, sondern da liegt einer in der Wüste und es gibt einen Mensch, der helfen könnte und das ist er. Die Gelegenheit liegt auf der Hand. Ja, sagst du, wenn das bei mir nur auch immer so klar wäre. Aber ich glaube, dass die Frage bis heute eine Frechheit bleibt. Ich glaube, dass wenn dann mal deine Nachbarn alle an Jesus glauben, wenn es in unserer Stadt keine Kranken mehr gibt und keine Alten, die einsam mehr sind, wenn es keine Hartz-IV-Empfänger mehr gibt und keine Alleinerziehenden, die nicht wissen, wie sie mit dem Leben umgehen sollen, wenn es keine Behinderten mehr gibt, die Unterstützung brauchen, keine Ausländer, die ausgegrenzt sind, keine Säufer, die nicht wissen, wie sie aus ihrer Abhängigkeit rauskommen, wenn es keine Asylbewerber mehr gibt, die nicht wissen, wie sie es überhaupt durchkommen und wie es weitergeht, wenn es keine Obdachlosen mehr gibt, wenn alle von ihrem Geld ohne Probleme leben können, wenn keiner mehr in irgendeiner Art und Weise benachteiligt ist, wenn es keine Drogenabhängigen mehr in unserer Stadt gibt und wenn man bei Nacht überall hingehen kann, ohne sich Sorgen zu machen, wenn der Friede Gottes die ganze Stadt und seine Herrlichkeit alle Herzen erfüllt, dann können wir mal wieder fragen, wer eigentlich unsere Mitmenschen sind. Vorher brauchen wir uns diese Frage nicht mehr über die Lippen kommen lassen. Ich glaube, dass die Gelegenheiten offensichtlich sind. Ich glaube, dass jeder, der in dieser Welt lebt und 5 Sinne von Gott zur Verfügung gekommen hat, diese Frage ohne weiteres beantworten kann. Daran liegt's also nicht. Und was ich einfach mir wieder neu mitgeben lassen muss von dieser Geschichte, ist meine Augen aufzumachen. So schwierig ist es gar nicht. Ich nehme meine Mitmenschen wahr. Und vielleicht ist die Frage ja eine ganz andere. Die Hauptperson, der Samariter, der hat's kapiert, der hat's richtig gemacht, die anderen offensichtlich nicht. Ups, das springt schon viel zu weit, jetzt habt ihr meine ganze Lösung schon gesehen hier. Warum haben denn die anderen nicht geholfen, wenn es so offensichtlich war? Da könnte man jetzt sicher auch nach den Gründen suchen. Könnte überlegen, warum gerade ein Priester vielleicht ein Problem hat, diesen verletzten Mann zu berühren. Da gab es ja so Dinge wie Reinheitsgebote und alles. Könnte sich überlegen, dass er vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst war und es eilig hatte und der Dienst für Gott ja immerhin auch was zählt. Dass er halt andere Prioritäten hatte, aber diese Prioritäten auch wichtig und richtig haben. Aber dieses Kartenhaus bricht spätestens dann zusammen, wenn einem auffällt, dass der Priester in der Geschichte in genau der gleichen Richtung unterwegs ist wie der Mann, nämlich von Jerusalem nach Jericho. Das heißt, selbst wenn da Gottesdienst im Tempel war, dann ist der vorbei und der ist auf dem Weg nach Hause. Also das gilt alles nicht. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass der Priester sich da schon eine schöne, gut klingende, auch sehr geistliche Begründung zurechtgelegt hatte, warum er diesem Mann jetzt nicht helfen will. Ich glaube nicht, dass er das einfach so eingeordnet hat unter interessiert mich nicht. Ich glaube schon, dass in seinem Kopf da irgendwas vorging, als er diesen Mann gesehen hat. Und dass er sich ganz bewusst diese Sache überlegt hat, bevor er dann seinen Bogen anfing. Ich glaube, dass das Gleiche auch auf den Levit zutrifft. Und ich bin mir sicher, dass man im Alten Testament genügend Verse finden könnte, um da theologisch irgendeinen Unterbau zu konstruieren, der es erlaubt, jetzt diesen Bogen zu machen. Der vielleicht sogar erklären könnte, warum das besser ist. Religiöse Ausreden, die gäbe es sicher genug. Und dann kommt der Samariter. Diese Geschichte hat Jesus ja schon bewusst auf die Spitze getrieben. Ein Samariter zur damaligen Zeit, das waren die Verachteten, die Ausgestoßenen. Und das hat den Grund, warum die so waren. Samariter waren Menschen, die so eine Art Mischvolk waren. Weit zurück aus der Zeit, als Israel im Exil war im Alten Testament, als sie 70 Jahre das Land verlassen mussten, da ist das Land ja nicht leer geblieben in dieser Zeit. Im Gegenteil, die Babylonier damals und andere Völker vor ihnen hatten ja so eine richtige Umsiedelungspolitik. Frühere Feinde dadurch zu schwächen, dass man sie in ein anderes Land versetzt hat. Das haben die nicht bloß mit Israel gemacht, sondern auch mit anderen. Das Land blieb nicht leer, das hat Israel auch zu spüren bekommen, als sie dann wieder zurückkamen. Und plötzlich hier andere Leute zugange waren und denen das gar nicht gefallen hat, dass die Juden jetzt wieder da waren. Aus dieser Zeit, aus dem kleinen Rest von Israel und dem, was so an Neuem reinkommt, entsteht so dieses Mischvolk der Samariter. Die sind nicht bloß so von ihrer Herkunft, so ethnisch gemischt, sondern die Leute, die kommen, die bringen natürlich auch ganz viel Kultur mit. Die bringen eine andere Lebensweise mit, die bringen eine andere Denkweise mit, die bringen sogar einen anderen Glauben mit. Und all das vermischt sich in dieser Zeit in Israel. Und jetzt haben wir da plötzlich ein Volk, die gehören irgendwie nicht so dazu, die sind irgendwie anders, die kleiden sich anders, die handeln anders, die beten anders, die glauben zum Teil sogar an andere Dinge. Und irgendwie ist das verdächtig. Keiner will mit denen was zu tun haben, das sind die Samariter. Und Jesus hat sich ja schon was dabei überlegt, dass in seiner Geschichte gerade ein Samariter der Held ist. Den Pharisäern und Gesetzeslehrern kann das nicht gefallen haben, diese Geschichte. Das ist ein direkter persönlicher Angriff hier. Wenn Jesus diese Geschichte heute in einer Gemeinde wie unserer erzählen müsste, um Ähnliches zu unterrichten, dann würde es sich heute in unserer Kultur anbieten, dass der Held seiner Geschichte zum Beispiel ein türkischer Mitbürger mit muslimischem Glauben ist. So ungefähr war das damals in der Geschichte. Unvorstellbar, dass die Rechtgläubigen nicht das Richtige tun und so ein Ausländer, so ein Ungläubiger, dass ausgerechnet der Held sein soll. Tragisch ist und bleibt die Tatsache, dass es solche Geschichten bis heute noch immer wieder gibt. Es ist tragisch zu sehen, dass bis heute manchmal die Menschen, die nicht an Gott glauben, viel mehr bereit sind zu tun für ihre Mitmenschen, so ganz praktisch, als die, die ihren Glauben so lautstark bekennen. Es ist traurig zu sehen, von einem christlichen Standpunkt, dass hier in Freudenstadt manchmal zum Beispiel die alevitische Kulturgemeinde viel mehr tut für die Menschen um sie her als so mancher Christ. Das macht mich schon nachdenklich irgendwo, wo wir doch diejenigen sind, die man an der Liebe füreinander und für andere erkennen sollte. Und ich bin mir sicher, wir haben da alle möglichen guten religiösen Gründe dafür. Wir sind Meister darin geworden, nur über den Glauben zu reden, über das Innere nachzudenken. Und es hat ja seine Berechtigung, dass wir diese Seite des Glaubens betonen. Dieses Persönliche, was tief in mir vorgeht. Aber das darf nicht auf Kosten dieses äußeren, praktischen gehen. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen, sonst fehlt irgendwas. Und das heißt, ich muss lernen, mitmenschlich zu sein. Es ist ja nicht so, als wäre das, müsste man erst 5 Jahre Theologie studiert zu haben, um zu kapieren, was Gott von mir möchte. Der Auftrag ist genauso offensichtlich wie die Möglichkeiten. Das sieht man auch bei dem Gesetzeslehrer damals. Als Jesus den fragt, was liest du denn im Gesetz, was du tun sollst, da kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Da muss er nicht lang nachdenken, der kann sofort die richtigen Bibelverse zitieren. Daran hängt es offensichtlich nicht. Auch der Priester und der Levit in der Geschichte, die hätten dir gleich sofort die gleiche Antwort geben können. Da wäre glaubensmäßig alles in Ordnung gewesen. Aber das Handeln fehlt. Schon vor 30 Jahren hat ein Mann namens Bob Hartman in einem Lied geschrieben über die Christen: Wir schauen durch rosafarbene Kirchenfenster und erlauben der Welt nie, hier bei uns einzudringen. Wir sehen nichts Böses und fühlen keinen Schmerz. Und das Licht, das von innen kommen sollte, wird immer dunkler. Traurig, wenn man sowas erzählen muss über die Nachfolger Jesu. In der Konfrontation mit einem tiefgläubigen, theologisch sehr gebildeten Menschen muss Jesus erst kommen und die Frage rumdrehen. Aus wer wird mein Mitmensch, wird bei Jesus dann die Frage, wer hat denn jetzt als Mitmensch gehandelt? Und der Mann, der die Geschichte gehört hat, muss zugeben, dass er eigentlich sagen muss, ich nicht. Dass er sich nicht guten Gewissens mit dem barmherzigen Samariter identifizieren kann, sondern vielleicht eher eine ganz andere Rolle in der Geschichte spielt. Und da fällt noch was auf, wenn wir gerade über Rollen in dieser Geschichte reden. Es gibt einen Mann, der in dieser Geschichte sehr überraschenderweise eigentlich fast gar keine Rolle spielt. Das ist der, der von Anfang an hätte man denken können, eigentlich die Hauptperson der Geschichte werden sollte. Das ist der Mann, der dort zusammengeschlagen wurde. Wenn man das Ganze spielen müsste, hätte der nicht viel zu tun. Eigentlich liegt er bloß rum Um den geht's gar nicht mehr. Und auch das ist beachtenswert. Es gibt nicht irgendwelche Kriterien, die dieser Mann erst erfüllen müsste, damit es angebracht wäre, ihm zu helfen. Es geht nicht darum, dass dieser Mann irgendwie ein besonderer Typ von Mensch ist oder besondere Voraussetzungen erfüllt und so, dass man sagt, ja, dem muss man ja helfen. Das ist alles völlig unwichtig. Dass man diesem Mensch helfen muss, das nimmt Jesus und es nehmen auch die Hörer seiner Geschichte einfach als gegeben hin. Das ist eine Tatsache. Die Frage ist nicht in dieser Geschichte, und das ist ja das, was Jesus rumdreht, wem muss man helfen? Sondern die Frage ist, wer hilft? Und wenn ich diese Geschichte höre, dann muss ich eigentlich lernen, dahin zu kommen, wo diese Geschichte endet mit meiner Antwort, ich. Wo ich derjenige bin, der sofort die Tat anfängt, wo der sofort in Erscheinung tritt und hilft, der nicht erst lange überlegt, der nicht erst 100 Gründe findet, warum nicht, der nicht so viel anderes auf dem Programm hat, sondern wo ich derjenige bin, der einfach mit offenem Herzen kommt. Ich werde einfach mitmenschlich. Der Auftrag Gottes ist schließlich so offensichtlich. Und damit sind wir am Ende der Geschichte. Um viel mehr geht's eigentlich gar nicht. Der große Held, der barmherzige Samariter, hat nichts weiter getan, als hinzugucken, anzuhalten und zu helfen. Er hat das Logische getan, das Naheliegende. Und wir sind zurück raus aus der Geschichte in der Realität drumherum, nämlich in dieser Diskussion zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten. Wenn man die Diskussion liest, dann merkt man schnell, dass der die Geschichte verstanden hat. Es gibt eigentlich auch nicht viel, was man falsch verstehen könnte an dieser Geschichte. Und Jesus stellt wieder neu diese Frage. Wer hat als Mitmensch gehandelt? Mit anderen Worten, wer wärst du jetzt gern? Mit wem sollst und möchtest du dich identifizieren in dieser Geschichte? Klar, das sagt auch der Gesetzeslehrer mit dem barmherzigen Samariter. Was Jesus hier tut, ist letztlich, dass er diesen Mann dazu zwingt, sich zunächst einmal mit jemand ganz anders zu identifizieren in der Geschichte, nämlich mit dem Opfer. Und die Frage zu durchdenken, wenn ich es wäre, der dort in der Wüste liegen würde, wen hätte ich eigentlich gern, dass der vorbeikommt? Ich glaube, den Priester und den Levit, den können wir uns schenken. Wer sollte vorbeikommen? Na, möglichst der barmherzige Samariter. Da wird einem wenigstens geholfen. Ich frage mich, was sich jemand in Freudenstadt wünschen würde, wer vorbeikommt in seinen Problemen. Ich frage mich, wen der gerne erwarten würde. Und ich würde mir wünschen, dass ich zu der Gruppe gehöre, von der Menschen hoffen, dass sie dann vorbeikommen, weil sie wissen, dass ihnen dann geholfen wird. Das zwingt mich, das Ganze nochmal durchzudenken. Und das bringt mich zurück zu einem der Grundkonzepte Jesu. Das ist ganz interessant, diese Zusammenfassung hier, die hier kommt vom Gesetzeslehrer aus, über was das Zentrale ist im Gesetz, die bringt ja Jesus selber auch an anderer Stelle mit diesem Doppelgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist so für Jesus zentral zusammengefasstes Gesetz. Es gibt aber noch eine Stelle im Neuen Testament, an der Jesus das Gesetz in einem Satz zusammenfasst. Da ist es ein bisschen anders formuliert, aber auch unvergesslich und absolut wichtig. Ich frage mich, wie viele von euch jetzt spontan draufkommen, an welcher anderen Stelle, mit welchem anderen Satz Jesus das gesamte Gesetz und die Propheten zusammenfasst. Darf ich einfach mal schön Handzeichen sehen, wer meint, dass er eine Idee hat? Ich frage dich nicht, was es ist. Ich will bloß wissen, wer meint. Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass alle Rangers sofort strecken. Denn der andere Satz, wo Jesus das gesamte Gesetz zusammenfasst, steht in Matthäus 7, Vers 12. Das ist die sogenannte goldene Regel, falls ihr die schon mal irgendwo so gehört habt. Na? Wie heißt die? Wer weiß es? Genau, und der Vers geht dann nämlich zu Ende, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Das ist so fast Jesus die praktischen Konsequenzen des Gesetzes Gottes zusammen. Eigentlich ist es gar nicht mehr als das. Das ist auch dem Gesetzeslehrer klar an dieser Stelle. Und was alles, was da noch zu sagen bleibt, ist Jesus Schlusswort. Dann geh und mach's genauso. Das ist alles. Dann geh und mach's genauso. Aber das ist das Schwierigste von allem. Das heißt, ich muss aufhören zu debattieren, zu reden, drüber nachzudenken, große Konzepte zu machen, große Reden zu schwingen, zu überlegen, Strategien zu knüpfen, sonst was, Listen zu machen von Leuten und zu überlegen, hier was wo angebracht wäre oder sonst was, sondern einfach gehen. Ich handle, statt zu reden. Es gibt nämlich überhaupt keinen Grund zu warten. Es gibt nichts, was noch irgendwie als an Voraussetzungen fehlt, dass ich rausgehen kann und den Menschen um mir her Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zeigen kann. Nichts. Der Auftrag ist offensichtlich, die Gelegenheiten sind offensichtlich, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht. Alles, was fehlt, ist dieser Satz, dann geh und mach's ebenso. Was ich mir wünsche, ist, dass du heute rausgehst hier und zu Gott sagst, ja, okay, mach ich. Dass du in dieser nächsten Woche anders durch dein Leben, durch deine Stadt, durch deine Umgebung gehst und dass du siehst, wie viele Gelegenheiten dir Gott gibt, seine Barmherzigkeit und seine Liebe zu zeigen und zu leben. Ich wünsche mir, dass wir aufhören, darüber zu diskutieren. Ich wünsche mir, dass wir aufhören, uns kluge theologische Antworten zu überlegen, warum wir dies und jenes und so nicht tun. Ich wünsche mir, und ich bin mir sicher, dass Jesus sich das vor allem wünscht, dass wir einfach die Gelegenheit ergreifen und handeln. Geh und mach es ebenso. Wenn du jetzt eine tiefgehende theologische Neudeutung dieses Gleichnisses vom barmherzigen Samariter erwartet hast, dann muss ich dich leider enttäuschen. Die gibt es nämlich ehrlicherweise nicht. So primitiv einfach, wie das richtige Handeln im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist, nämlich sehen, da ist ein Problem und ich kann da was tun und es dann tun, so primitiv einfach ist die Anweisung Jesu auch. Dann geh und mach's genauso. Das Problem an so einer einfachen Anweisung ist, dass ich nicht so tun kann, als hätte ich sie nicht verstanden. Es gibt da nichts mehr, was ich umdeuten kann. Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, es einfach zu tun. Und ich bin mir sicher, dass wenn du dich herausfordern lässt, dann werden du und ich, dann werden wir diese Woche Begegnungen mit Jesus haben in dieser Stadt. Ganz überraschend, vielleicht da, wo wir noch nie hingeguckt haben, aber stark und berührend. Für uns und für andere. Das könnte eine ganz besondere Woche werden. Lass dich herausfordern, lass dich einladen dazu. Lass uns jetzt zu Jesus kommen, dem, der uns sendet, dem, der uns diesen überhaupt nicht misszuverstehenden Auftrag gibt. Lass uns ihn einladen, ganz bewusst mit uns durch diese Woche zu gehen. Uns den Mut zu geben, vielleicht ist es das, was uns fehlt, uns die Augen zu öffnen und uns zu gebrauchen in dieser Woche. Komm in Anbetung zu ihm und sag ihm einfach, was dich jetzt berührt hat.